Liebe Gemeinde, wenn man mit unseren Zeitgenossen spricht, mit den säkularen Zeitgenossen, dann hat die Kirche bei den meisten nicht gerade den besten Ruf. Tja, gegen Jesus habe ich ja gar nichts. Der war schon in Ordnung. Aber naja, sein Bodenpersonal, Sie wissen ja, von denen halte ich mich lieber fern und überhaupt, die sind sich ja selber nicht einig. Also welche Kirche hat Jesus denn bitteschön gegründet? Die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die orthodoxe Kirche, die Baptisten, die Methodisten, die freien evangelischen Gemeinden, die Mennonitengemeinden, bekennende evangelische Gemeinde. Was tummelt sich da alles auf dem christlichen Markt? Ich bitte Sie, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Nun, im Neuen Testament, da gibt es begrifflich ja keinen Unterschied zwischen Kirche und Gemeinde. Da steht im Griechischen einfach das Wort Ekklesia. Und für die fernstehenden Beobachter ist das sowieso nicht zu durchschauen. Da sind die beiden großen Volkskirchen, für die der Staat noch die Kirchensteuern einzieht. Und dann sind da die Freikirchen mit ihren Verbänden. Und dann gibt es selbstständige Gemeinden, die überhaupt keinem größeren Verband angehören. Ein ziemlich buntes Bild. Und auch in der Zeitung stehen ja unsere Gottesdienste in Reih und Glied unter der Rubrik Kirchliche Nachrichten. So viele verschiedene Christentümer. Aber die Frage ist nun, hat Jesus das gewollt? Welche Kirche hat Jesus denn gewollt? Vielleicht gar keine von denen? Es gibt ein besonders bissiges Zitat in der Diskussion, das besagt, Jesus predigte das Reich Gottes und es kam die Kirche. Und nun ist es die große Frage, gibt es eine Brücke? Gibt es eine echte Brücke? Gibt es eine belastbare Brücke zwischen Jesus Christus auf der einen Seite und der Kirche beziehungsweise der Gemeinde auf der anderen? Das ist die große Frage. Dürfen wir uns überhaupt auf Jesus Christus berufen mit unserer bekennenden evangelischen Gemeinde? Sind wir eigentlich eine legitime Gemeinde? Woran kann man das festmachen? Welche Kirche, welche Gemeinde hat Jesus gewollt? Viele haben den Eindruck, da liegt ein ganz dichter, undurchdringlicher Nebel zwischen Jesus Christus damals und unserer Kirchen- und der Gemeindesituation heute. So als wären das zwei völlig verschiedene Welten. Aber ist das wirklich so? Im Neuen Testament, da gibt es ein spezielles Buch, das sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt. Es ist ein buntes Buch. Es ist ein lebhaftes Buch. Es ist ein spannendes Buch. Dieses Buch schlägt eine Brücke zwischen der Jesuszeit und den allerersten Jahren der Kirchengeschichte. Hier laufen 30 dramatische Jahre wie im Zeitraffer vor uns ab. Inzwischen, man bedenke das mal, hat die Kirchengeschichte ja bald 2000 Jahre auf dem Buckel. Aber hier in diesem Buch, da spüren wir noch den Atem der ersten Generation. Das ist hochinteressant. Es sind 30 Sturm- und Drangjahre. Es sind Jahre triumphaler Siege und Jahre scheinbar bitterer Niederlagen. Da werden Weichen gestellt, die unser Gemeindeleben bis heute bestimmen. Ein Ausleger, Don Carson, hat dazu geschrieben, in der Apostelgeschichte, da führt uns Lukas auf einer Wirbelwindtour durch drei Jahrzehnte. Wir besuchen Jerusalem, Judäa, Samarien, Syrien, Zypern, viele Städte in Kleinasien, in Mazedonien, in Griechenland und schließlich Rom. Wir werden Zeugen von Predigten und Wundern, von Gefängnisausbrüchen und Schiffskatastrophen. Das ist die Apostelgeschichte. Und in diesen Kapiteln, da werden wir miterleben, wie das Schiff, das sich Gemeinde nennt, vom Stapel gelassen wird. Und darum muss ich sagen, freue ich mich sehr auch auf diese Reise, die wir jetzt mit unserer Predigtreihe antreten. Heute Morgen, ich freue mich, dass Sie an Bord sind. Und ich möchte Sie bitten, lassen Sie uns diese Reise nicht nur als Touristen im Geiste unternehmen. So mal unverbindlich anschauen, wie das damals aussah. Lassen Sie uns diese Reise nicht nur als Touristen unternehmen, sondern lassen Sie uns da eher rangehen wie Forscher, die zu einer Expedition aufbrechen. Wie Wissenschaftler, die zu einer Expedition sich auf den Weg machen. Dass wir fragen, was können wir für unsere Gemeinde daraus lernen? Was kann ich für meine persönliche Situation aus dieser ersten dramatischen Geschichte der Kirche Jesu Christi lernen? Schlagen wir also gleich die erste Seite auf in diesem Buch und steigen wir hinein in den Bericht des Lukas. Sie haben die ersten 5 Verse vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Sie haben schon gleich gemerkt, dieses Buch ist bereits Band 2. Band 2. Der Verfasser erinnert mit einem knappen Satz am Anfang daran, worum es in Band 1 gegangen war, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde. Also in den Himmel ist hier damit gemeint. Das ist die Schilderung des Lebens Jesu auf dieser Erde, bis zu jenem Augenblick, wo er in Gottes für uns noch unsichtbare Welt, in die himmlische Dimension zurückgegangen ist. Davon handelte Band 1, schreibt Lukas gleich am Anfang. Auffällig ist auch diese persönliche Widmung für Theophilus. Das war in den damaligen Zeiten gar nicht unüblich. Wahrscheinlich ist der Theophilus für den Autor so eine Art Verleger, der dann die Aufgabe hatte, das Buch weiter zu verbreiten und der deswegen hier in diesem Vorwort auch noch namentlich genannt wird. Und uns ist interessant, wer steht hinter diesem Ich? Ich habe den Bericht gegeben. Hinter diesem Ich steht ein Mediziner, wie wir wissen. Ein Mediziner, der auf den schönen Namen Lukas hört. Und dieser Mediziner ist zugleich Lichtträger. Und schon im ersten Band hat dieser Mediziner seine Arbeitsweise vorgestellt, mit der er an das Verfassen seiner Berichte herangeht. Ich darf das Ihnen einmal vorlesen, wie das Lukas-Evangelium beginnt. Da sagt Lukas, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut befunden, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Das ist der sogenannte Prolog, das Vorwort des Lukas-Evangeliums. Und hier hört man schon den Wissenschaftler hindurch, durch diese Zeilen. Lukas sagt das ganz klar, durch zuverlässige Darstellung der Tatsachen, die sich auf Augenzeugenberichte stützt und auf solide Quellen stützt. Dadurch kann ich dem Leser eine wasserdichte Grundlage für seinen christlichen Glauben vermitteln. So geht unser Verfasser vor. Und das gilt genauso jetzt hier für diesen Band 2, für die Apostelgeschichte. Wir müssen das also gleich zu Beginn festhalten. Was wir hier lesen, sind keine netten Märchen. Was wir hier lesen, sind keine erfundenen Geschichten. Was wir hier lesen, das sind auch nicht einfach persönliche Glaubenserfahrungen, die man dann in irgendwelche Ereignisse hineingestaltet hat, sondern es geht um Fakten. Und dann richtet Lukas unseren Blick kurz auf Band 1 und sagt also, es ging auch schon um die Fakten von Jesus, was Jesus tat und was Jesus lehrte. Und jetzt kommen schnell die Leute in den Blick, die Jesus besonders nahe standen. Und das waren eben die Apostel. Hier in Vers 2, bis zu dem Tag, an dem Jesus aufgenommen wurde, also in den Himmel. Und was geschah vorher, bevor er aufgenommen wurde in den Himmel? Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte, ihnen zeigt er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also wir erfahren hier, dass zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt 40 Tage lagen. Das ist ganz wichtig für die gesamte neutestamentliche Chronologie, diese Zahl hier. 40 Tage von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt, das ist das eine. Und wir erfahren, dass Jesus diese 40 Tage ganz gezielt genutzt hat, um eine Intensivschulung für seine Apostel durchzuführen. um sie auszubilden, um sie vorzubereiten für die Zeit, die vor ihnen lag. Er gab ihnen Weisung durch den Heiligen Geist. Also durch den Geist Gottes hat Jesus sie gelehrt, mit ihnen geredet und darauf gesetzt, dass der Heilige Geist ihnen die wichtigen Dinge klar machte durch die Worte Jesu. Und wir fragen uns jetzt, warum hat Jesus sich vor allem um die Apostel gekümmert? Wir wissen, er hat sich in diesen 40 Tagen nicht nur um die Apostel gekümmert. Paulus schreibt mal, er hätte mal eine Großveranstaltung mit 500 Leuten in Galiläa gemacht, wo 500 Leute den Auferstandenen auf einmal gesehen haben. Also Jesus hat sich um alle möglichen anderen Menschen auch noch gekümmert. Aber schwerpunktmäßig hat er sich um die Apostel gekümmert. Und wir fragen, warum? Und ich will es Ihnen sagen. Weil auf diese Leute eine unerhört wichtige und schwere Aufgabe zukommen wird. Darum hat Jesus das gemacht. Überlegen Sie mal, die Apostel, die sind in ihrer Person die Klammer zwischen der Jesuszeit und der Gemeindezeit. Die Apostel, die stehen mit einem Bein im Evangelium und mit dem anderen Bein in der Apostelgeschichte. Und die Apostel sind sterbliche, unvollkommene, sündige Christen, wie wir auch. Wir werden das noch sehen in der Apostelgeschichte. Die streiten sich bisweilen untereinander. Die haben Krach mit ihren Mitarbeitern. Und trotzdem kann man die Bedeutung der Apostel für die Gemeinde gar nicht überschätzen. So groß ist sie. Jesus gibt ihnen eine überragende Stellung. Jesus hat sie in einzigartiger Weise beglaubigt und gebraucht. Und das war nötig. Warum? Weil die Apostel Lasten tragen mussten und Weichen stellen mussten, die für uns alle bis heute entscheidend sind. Man kann sagen, der Herr Jesus war das Fundament. Er hat das Fundament gelegt. Er ist es selbst gewesen. Und die Apostel, und das war ja ein kleiner Kreis, die Apostel waren gewissermaßen die Säulen in diesem Haus der Gemeinde Jesu Christi. Und so nennt Paulus sie auch einmal. Es sind Heustyloi, die Säulen. Und jetzt wissen Sie auch, woher die Apostelgeschichte ihren Namen hat. Natürlich von den Aposteln. Wörtlich heißt der Titel Praxis Apostolon, also die Taten der Apostel. Was taten die Apostel? Darum geht's. Sie stehen jetzt also im Mittelpunkt und es ist wichtig, dass Sie Ihre Arbeit gut machen. Sonst geht die ganze Kirchengeschichte den Bach runter. Und ehrlich gesagt, wenn man sich die Apostel vor der Auferstehung und selbst in den ersten Stunden nach der Auferstehung anguckt, und wir können das ja sehen in den Evangelien, dann ist diese Aufgabe für die meisten von ihnen zunächst mal wirklich mehrere Nummern zu groß. Mehrere Nummern zu groß. Und Lukas fegt das auch nicht unter den Teppich in dem ersten Band, in seinem Evangelium. Die Apostel haben vieles noch nicht verstanden. Jesus hat sich oft über ihr Unverständnis gewundert im Evangelium. Die Apostel waren sehr schnell zu irritieren. Die Apostel waren auch nicht alle besonders loyal und mutig, als es dann ans Eingemachte ging, kurz vor der Kreuzigung. Da haben sie sich alle früher oder später davon gemacht, bis auf Petrus, der dann scheiterte mit seiner Verleugnung. Nur Johannes hat gewissermaßen fast bis zum Schluss durchgehalten. Und ein Apostel wie Thomas etwa hat sich sogar noch geweigert, die Auferstehung zu glauben, als sie schon passiert war. Das waren die Apostel. Und man fragt sich natürlich, wie sollen diese ängstlichen Skeptiker zu mutigen Zeugen werden? Fragen wir uns das nicht auch manchmal in Bezug auf uns selbst? Wie sollen wir ängstliche Skeptiker mit unserer Menschenfurcht, mit unseren ganzen Vorbehalten und Begrenzungen und mit unserer ganzen Selbstumkreiserei, wie sollen wir zu mutigen Zeugen Jesu Christi werden? Aber Jesus weiß genau, was er tut. Und so nimmt Jesus sich seine Leute nochmal vor zu einer Intensivschulung, um sie richtig stark zu machen. Natürlich, die hatten ja nun Jesus schon 3 Jahre lang begleitet. Das war ja ein enormes Privileg schon gewesen. Sie hatten mit Jesus gelebt 3 Jahre lang. Sie hatten von Jesus gelernt 3 Jahre lang. Allerdings, man muss auch sagen, bis kurz vor der Kreuzigung konnten sie sich immer noch hinter Jesus verstecken. Sie haben agiert, aber wenn was schief ging, war Jesus immer da. Sie haben immer mit Netz gearbeitet. Es war immer noch ein anderer da, der sich vor sie stellte. Und jetzt würden sie bald aus der zweiten Reihe in die erste Reihe vorrücken müssen. Das war das Problem. In die erste Reihe dort, wo der Wind noch härter bläst. Der Juniorchef ist langsam angelernt worden und irgendwann zieht der Senior sich zurück und sagt so, und jetzt führst du die Firma. Und jetzt trägst du auch die letzte Verantwortung. Der Vikar ist monatelang mit seinem Pastor mitgelaufen. Und dann kommt der Tag, wo er ordiniert wird. Und jetzt bekommt er eine eigene Gemeinde. Und jetzt hast du die Verantwortung vor Gott für diese Gemeinde. Und es steht keiner mehr vor dir. Oder der Referendar, der monatelang mit seinem Ausbildungslehrer mitgelaufen ist, kriegt plötzlich seine erste Klasse. Und es steht seine erste eigene Klasse, für die er sorgt. Und es steht keiner mehr vor ihm, es steht keiner mehr neben ihm, es sitzt keiner mehr drin, der gegebenenfalls mal einen Tipp geben könnte, wenn die Stunde auf eine schiefe Bahn läuft. Er steht da jetzt ganz allein und er trägt die ganze Verantwortung allein. Und das kommt auf die Jünger zu. Und das wird nicht leicht. Öffentlichkeit. Sie müssen Entscheidungen treffen. Sie müssen Menschen führen. Sie müssen Mitarbeiterkonflikte schlichten. Sie müssen Widerstände ertragen. Sie müssen Streitereien durchkämpfen, um der Sache willen. Das wird alles auf Sie zukommen. Und der Wind wird Ihnen massiv um die Ohren und um die Nase blasen. Und wie sollen Sie das schaffen? Das ist die Frage. Für genau diese Zeit rüstet Jesus Sie jetzt aus. Und er stattet sie dafür mit drei Hilfen aus. Drei Hilfen, die wir uns kurz angucken wollen. Und diese drei Hilfen, die sind einerseits typisch apostolisch, also speziell für die Apostel gegeben. Aber sie sind andererseits auch so, dass wir durchaus etwas Vergleichbares bekommen von Jesus. Wir werden das gleich sehen. Das erste, womit Jesus sie ausstattet, ist ein festes Fundament. Also erstens festes Fundament. Das geht los in Vers 3. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Er zeigte sich ihnen durch viele Beweise. Und liebe Leute, hier steht im griechischen Urtext wirklich das Wort für Beweis. Das liegt nicht nur an der Übersetzung, tekmerion. Und zwar durch viele Beweise. Man könnte etwas freier übersetzen durch juristisch rechtsverwertbare Beweise. Dieses Wort verwendet Lukas nicht zufällig. Und er hat ja selbst einige dieser Beweise in seinem Evangelium festgehalten. Wir haben das gehört in der Lesung von Carsten Otto, wie Jesus sich hat anfassen lassen. Er hat ihnen gesagt, hier sind meine Arme, meine Beine. Er hat vor ihren Augen ein Stück gebratenen Fisches gegessen. Das gehörte zu den Beweisen, die Jesus dafür gab, dass er real auferstanden war. Wir haben am letzten Donnerstag in der Bibelstunde die verschiedenen Berichte über die Auferstehungssituation miteinander verglichen und gesehen, wie das Neue Testament, die Evangelien und auch Paulus voller solcher Beweise sind für die leibhaftige Auferstehung des Herrn Jesus Christus von den Toten. Und das war wichtig. Denn die Macht des Todes war stark gewesen. Die Jünger hatten vor der Stärke der Macht des Todes durchaus Respekt. Sie hatten gesehen, wie der Herr Jesus, der sämtliche Wunder vorher getan hatte, starb. Und jetzt ist es wichtig, dass sie völlige Klarheit über die Auferstehung bekommen. Dass der letzte Rest von Zweifel und Unklarheit überwunden wird. Verstehen Sie, die Apostel würden viel Widerstand erfahren, Spott, Verunglimpfung. Man würde sie als Lügner bezeichnen, als Verführer brandmarken. Man würde sagen, eure Geschichte mit der Auferstehung ist der größte Schwindel der Geschichte. All das würde man ihnen entgegenschleudern und man hat es ihnen entgegengeschleudert. Schon in diesen ersten Jahrzehnten. Und darum gibt sich der auferstandene Jesus Christus so viel Mühe mit den Aposteln, um sie unzweideutig davon zu überzeugen, dass er leiblich auferstanden ist. Deswegen müssen sie auch Augenzeugen sein. Und als einige Tage später dann sozusagen der 12. Mann nachgewählt werden muss, der Nachrücker für Judas, da ist eine Bedingung dafür, das können Sie in Apostelgeschichte 1,22 nachlesen, dass er ein Augenzeuge des Auferstandenen war. Sie müssen Augenzeugen sein. Und einige Monate später wird dann Petrus in einer Predigt sagen, das ist noch gar nicht so lange hin nach der Auferstehung, da wird Petrus in einer Predigt sagen, das steht in Apostelgeschichte 10, Vers 40 und 41, den hat Gott auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem gesamten Volk, sondern den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war. So wird es Petrus in Apostelgeschichte 10 dann in einer Predigt sagen. Und da sehen Sie, wie das ihn beeindruckt hat. Er hat mit uns gegessen und er hat mit uns getrunken. Es war eine reale Begegnung zwischen realen Personen, die da an einem Tisch saßen, miteinander aßen. Das ist so wichtig, denn Petrus weiß, ohne die leibliche Auferstehung von Jesus Christus kein Christentum, keine Kirchengeschichte, keine Gemeinde, keine Mission. Sie müssen sich das vorstellen wie einen riesigen Kronleuchter. Das ist die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. Alles, was sich an Folgerungen daraus ergibt. Und dieser ganze riesige Kronleuchter hängt oben in der Wand an einem einzigen Haken. Der muss stabil sein. Und dieser Haken ist die Auferstehung. Und wenn dieser Haken herausrutscht, wenn der nicht hält, dann kracht der ganze Kronleuchter zusammen, dann ist er nichts mehr wert, dann zersplittert er in alle seine Einzelteile und dann gibt es keinen christlichen Glauben mehr. So viel hängt an der Auferstehung. Und deswegen sorgt Jesus durch diese Beweise dafür, dass die Jünger sehen, er ist's wirklich. Und das ist auch einer der großen Punkte, der uns von den Religionen unterscheidet. Dass nämlich die Apostel wie Reporter sind, die sagen, es ist geschehen. Er hat den Tod besiegt. Wir sind Augenzeugen dessen. Und weil das geschehen ist, darum ist die Botschaft wahr. Darum ist alles, was Jesus vorher gesagt hat, ich sterbe für eure Schuld. Und ich werde das belegen und den Tod endgültig besiegen, dadurch, dass ich auferstehe. Es ist alles beglaubigt, es ist alles bestätigt, es ist alles wahr. An der Auferstehung hängt es. Und schauen Sie, darum lässt Jesus sich auch Zeit. 40 Tage steht hier, ließ er sich noch sehen. Er hätte es ja auch kürzer machen können. Er hat gesagt, Leute, so ein Schnellkurs, ein Crashkurs, 3 Tage lang, noch ein paar Meetings und dann können wir diesen Teil abschließen. Aber Jesus gibt ihnen 40 Tage. Darüber muss man mal nachdenken. Das waren mehrere Begegnungen. Und das steht auch hier in Vers 4 so schön, als er mit ihnen zusammen war. Der Herr Jesus war mit seinen Jüngern immer wieder zusammen, während dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Immer mal wieder ist er ihnen erschienen. Er war ja jetzt in einer doch sehr souveränen Existenz da. Er konnte plötzlich da sein. Er war dann manchmal wieder, auch schnell wieder verschwunden. Aber es war keine Phantomfigur. Das hatte ihn ja gerade gezeigt, auch mit dem gemeinsamen Essen. Er war mit ihnen zusammen. Er hat sich Zeit für sie genommen. Und in diesen 40 Tagen, da konnten die das verdauen. Da konnten sie mal eine Nacht drüber schlafen, konnten sich unterhalten, konnten dann bei Jesus wieder zurückfragen. Dann hat er sie wieder mal gesehen. Dann haben sie wieder Zeit gehabt, das auszuwerten. Und so wuchs Schritt für Schritt, Tag für Tag, mehr als einen Monat lang, eine solide, nüchterne Gewissheit. Darum ging's. Und am Ende, da wussten sie es wirklich felsenfest, so dass sie dafür sterben konnten. Die Botschaft von Jesus ist wahr. Und sie wussten, wir gehen nicht allein in unsere Aufgabe. Liebe Gemeinde, die Jünger brauchen diese Gewissheit und wir brauchen sie auch. Wir brauchen auch diese Gewissheit, dass unser Glaube nicht aus dem Dunstkreis irgendwelcher religiöser Vorstellungen kommt, sondern wir brauchen die Gewissheit, dass der Herr, dem wir folgen und zu dem wir beten, wirklich leibhaftig auferstanden ist. Und darum brauchen wir die Fakten der Bibel. Und darum war es so wichtig, dass Gott Leute wie den Lukas berufen hat, die geleitet durch den Heiligen Geist saubere Arbeit geleistet haben. Die unter Gottes Führung fleißig und treu die Quellen und die Fakten zusammengetragen haben. Und darum waren die Apostel so wichtig, die sich dafür verbürgen konnten. Und überlegen Sie mal, deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir uns Mühe geben mit Menschen, die nach Gewissheit suchen. Dass wir nicht einfach sagen, ja, das musst du eben glauben. Dass wir nicht einfach vordergründig sagen, ja, was sollen diese ganzen verstandesbedingten Fragen, das ist ja alles nur vorgeschoben, jetzt mach die Augen zu und glaub und gut ist. Jesus hat das nicht so gemacht. Er hat sich 40 Tage Zeit genommen, seine Leute von den Fakten zu überzeugen. Und damit hat er uns auch ein Vorbild gegeben, wie wir mit zweifelnden und fragenden Menschen umgehen sollen. Das ist also das Erste. Und wir sehen, die Initiative geht ganz von Jesus aus. Er sagt ihnen, was zu tun ist, er bestimmt das Tempo, er bestimmt den Zeitplan. Und deswegen ist es falsch, was die Bibelkritik behauptet, dass sie sagt, ja, die Apostel, die hatten da irgendwas erlebt mit Jesus und dann haben sie im Rückblick gewisserweise interpretiert, wer Jesus war und was er getan hat. Das ist absolut falsch, wenn man die Quellen sieht. Die Initiative geht völlig von Jesus aus. Er legt die gesamte Prozedur fest. Und er ergreift die Initiative von Anfang bis Ende. So, das ist das Erste. Festes Fundament. Und nächste Frage jetzt, worüber haben die Apostel und Jesus bei diesem Treffen wohl gesprochen? Lukas verrät uns ein zentrales Thema in Vers 3 am Ende. Und er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Sehen Sie? Das ist das Zweite, womit Jesus den Aposteln den Rücken stärkt. Er gibt ihnen zweitens eine praktische Perspektive. Nicht nur ein festes Fundament, sondern auch eine praktische Perspektive. Jesus bereitet sie auf die kommende Aufgabe vor. Das Reich Gottes, darüber sprach er mit ihnen. Das Reich Gottes war ja einerseits schon da, seit Jesus da war. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber allen war klar, das ist erst der Anfang. Und jetzt sollen die Apostel das Reich Gottes weiter ausbreiten. Und darum geht's. Diese Perspektive entfaltet Jesus vor ihren Augen. Er spricht mit ihnen über das Reich Gottes, wie sie es ausbreiten sollen. Und wir können uns vorstellen, wie Jesus seine Schulungskurse mit ihnen abgehalten hat. Das ging nämlich auch aus diesem Text hervor, den wir in unserer Lesung vorhin hörten, Lukas 24, wo es heißt, da öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Jesus macht Bibelarbeit. Und Jesus zeigt denen anhand des Alten Testaments, dass sein Weg bis hin zur Auferstehung dort schon angekündigt ist. Jesus erklärt ihnen die Schriften. Und dann steht in Vers 47, Lukas 24, Vers 47, und dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll unter allen Völkern. Das ist die praktische Perspektive des Reiches Gottes. Geht hinaus. Das muss euch als Ziel klar vor Augen sein. Ihr müsst das Reich Gottes ausbreiten durch die Verkündigung der Vergebung, die jedem, der Buße tut, geschenkt wird. Das war die praktische Perspektive. Und es war ganz klar, dass die Apostel dieses Ziel immer im Blick behalten konnten. Wie leicht kann man davon abgelenkt werden? Und Jesus wusste, der Teufel würde immer wieder alles versuchen, sie abzulenken. Der Teufel würde die Apostel stören, wo es nur geht. Der Teufel würde Unfrieden säen, er würde Verwirrung stiften, er würde sie ermüden und er würde sie entmutigen. Und die Welt, die Ungläubige, die heidnische, die anderen Religionen verpflichtete Welt, würde das Gleiche tun. Sie würde die Apostel verunglimpfen, einschüchtern, verfolgen, verführen. Ablenkungen gibt es so viele. Das merkt ja jeder von uns in seiner persönlichen Nachfolge. Wir sind umgeben von einem Wust von Ablenkungen, von morgens bis abends. Durch die Medien, aber nicht nur durch die Medien. Durch so viele Gespräche, die wir führen. Durch das Chaos, das manchmal in unseren eigenen Gedanken herrscht. Durch unsere Sorgen, durch unsere Wünsche und Hoffnungen. Wir sind einem Trommelfeuer der Ablenkungen ausgeliefert. Als Einzelne und als Gemeinden. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Perspektive, die Gott uns geben will, immer wieder in den Blick kriegen. Und deswegen hat Jesus mit ihnen so intensiv über das Reich Gottes geredet. Und sehen Sie auch uns. Auch uns will Jesus diese praktische Perspektive zeigen. Wir sind keine Apostel, wir müssen nicht die Mission starten, wir müssen nicht die ersten theologischen Weichen stellen. Aber wir sind beteiligt an der Ausbreitung des Reiches Gottes, liebe Leute. Und darum ist es für uns als Gemeinde so wichtig, dass wir nicht nur unsere Bestände pflegen, dass wir uns nicht nur darüber freuen, dass wir es hier so gut haben und einen schönen Raum und dass wir uns gut verstehen und dass wir uns freuen können über unsere Gottesdienste, das sollen wir auch. Dafür danke ich Gott fast jeden Tag. Natürlich sollen wir das. Aber wir sollen das nicht so wie einen beschaulichen Besitz pflegen, sondern wir sind beteiligt an dieser praktischen Perspektive, dass das Reich Gottes wächst. Neulich habe ich mit einem Glaubensbruder gesprochen, der die eine oder die andere Idee auch schon entwickelt hat, was man alles noch tun könnte, wo man ansetzen könnte. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sollen in unserem persönlichen Umfeld missionieren. Auch da möchte Jesus, dass wir daran beteiligt sind, das Reich Gottes auszubreiten. Und wir sollen als Gemeinde die Außenmission auch im Blick behalten. So wichtig unsere Aufgabe hier ist, das ist die allererste Front, die wir haben. Aber wir sollen auch ein Herz für die Außenmissionen gewinnen und überlegen, ob wir mal einen Missionar einladen, auch um an dessen Dienst teilzuhaben und ihn auch von Herzen dann unterstützen zu können. Jesus richtet unseren Blick nach vorn, offensiv. Wenn er über das Reich Gottes mit ihnen redet, stellt er sie auf die Offensive ein. Und ich werde es nie vergessen, wie jener Abiturient mir mal begründet hat, warum er Theologie studieren will. Er hat es begründet mit dem Vers Matthäus 24, Vers 14. Da heißt es, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Dann wird Jesus wiederkommen. Und er sagte, das ist so eine wunderbare Perspektive. Ich will dabei sein, das Evangelium vom Reich zu verkünden, wo Gott mich hinstellt. Wissen Sie, wir stehen manchmal in der Gefahr, viel zu defensiv zu denken. Wir sagen mal ja, was wir als Christen noch haben und was wir noch können. Aber es wird ja eigentlich alles schwieriger und wir wissen nicht, wann wir auch nochmal in die Katakomben wandern. Und es sind eben noch die Gelder da. Und verstehen Sie, dieses furchtbare Wörtchen noch, das sollten wir aus unserem Wortschatz streichen. Jesus gibt uns eine andere Perspektive und auch den Aposteln. Jesus spricht von der christlichen Globalisierung, nämlich von der Ausbreitung des Reiches Gottes in der ganzen Welt. Das ist seine Perspektive. Es kann sein, dass es mal schwieriger wird. Es kann sein, dass man uns mal bestimmte Freiheitsrechte beschneidet, wie sie schon unseren Glaubensgeschwistern in vielen anderen Ländern beschnitten sind. Aber selbst die würden sagen, es geht voran. Und manchmal, wie das die Geschwister in China erlebt haben, hat Gott unter besonderer Verfolgung sein Reich besonders ausgebreitet. Wir wünschen uns nicht, dass das hierher kommt. Und wir danken Gott für alle Unversehrtheit und alles Einfache, was wir noch haben können, weil wir wollen es auch nutzen und wir wollen sehen, das Reich Gottes will vorangehen, will sich ausbreiten über die ganze Welt. Und die Apostel haben die Last des Anfangs zu tragen und sie haben für die Inhalte am Anfang gerade zu stehen. Und darum mussten sie besonders ausgestattet werden. Und darum hat Jesus ihnen auch noch das Letzte gegeben, was ich zum Schluss sagen will. Er gab ihnen also ein festes Fundament, eine praktische Perspektive. Aber um die umzusetzen, brauchten sie noch etwas anderes. Und das ist das Dritte, was Jesus ihnen gegeben hat, eine andauernde Ausrüstung. Drittens, eine andauernde Ausrüstung. In Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das ist die andauernde Ausrüstung. Ihr sollt getauft werden mit dem Heiligen Geist. Wir sind ja hier noch kurz vor Pfingsten in dieser Situation. Und Sie wissen wahrscheinlich, bis dahin war es so, dass der Heilige Geist nicht zur Ausstattung jedes normalen Gläubigen dazugehörte. Das war nicht Standard, wie wir sagen würden. Auch im Alten Testament nicht. War es nicht Standard, sondern in einzelnen Situationen gab Gott Leuten für besondere Dienste diesen Geist Gottes. Und das soll sich jetzt ändern nach Pfingsten. Und es beginnt mit den Aposteln. Sie brauchen für ihre besondere Aufgabe eine besondere Ausstattung. Und Jesus sagt, ihr werdet getauft mit dem Heiligen Geist. Das heißt, er wird in euch wohnen. Er wird immer bei euch sein. Er wird ständig in euch wirken. Überlegen wir doch, in wenigen Tagen würde Jesus nicht mehr sichtbar bei den Aposteln sein. Und dann würde ihr Dienst erst richtig losgehen. Dann würden die größten Herausforderungen erst noch kommen. Und Jesus sagt, ich will mit euch in Verbindung bleiben und ich gebe euch dazu meinen Heiligen Geist. Das hatte er schon angekündigt, schon vor der Kreuzigung. In Johannes 16, Vers 7 hatte Jesus gesagt, es wird gut sein für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht wegginge, käme der Tröster, also der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und jetzt, kurz vor der Himmelfahrt, sagt Jesus so, es geht bald los. Es steht kurz bevor diese andauernde Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Und wohlgemerkt, das ist nicht nur einfach so, dass Jesus irgendeine Energie in sie hineingepumpt hätte, so eine religiöse, spirituelle Energie, sondern der Heilige Geist ist ja die dritte Person der Dreieinigkeit. Das heißt, in der Person des Heiligen Geistes ist Jesus bei ihnen. Der Heilige Geist ist gewissermaßen der Vertreter von Jesus. Und er wird bei euch sein. Ihr werdet ihn nicht sehen, aber er wird präsent sein in eurem Leben. Und auf diese Weise wird es was geben? Eine Dauerverbindung zwischen Jesus und seinen Aposteln. Und das war mehr, als sie bis jetzt hatten. Denn jetzt haben sie Jesus ab und zu mal gesehen in diesen 40 Tagen. Aber nun, wenn der Heilige Geist kommen würde, wenn sie getauft werden würden mit dem Heiligen Geist, dann würde es so sein, dass er eine andauernde Ausrüstung sein würde, dass sie in jeder Sekunde mit Jesus würden reden können. Ich bin bei euch alle Tage, hat Jesus gesagt, und so hat er es umgesetzt. Die Leitung wird nie besetzt sein. Es wird immer einer da sein, es wird immer einer hören. Und darum ist Himmelfahrt dann auch kein Abschied geworden. als Jesus sie sichtbar verlassen hat, sondern er hat gesagt, Leute, in wenigen Tagen kommt mein Heiliger Geist und durch ihn werde ich persönlich bei euch sein in eurem Leben. Und dann hat der Heilige Geist noch etwas getan mit den Aposteln später. Er hat nämlich sie dazu angeleitet, auch das hatte Jesus angekündigt, das Neue Testament zu schreiben. Er hat sie dabei geleitet und für Klarheit gesorgt, dass ins Neue Testament das hineinkam, was Gott da hineingeben wollte. Sie haben voll mit ihrem Bewusstsein, mit ihren Fähigkeiten geschrieben, wie Lukas recherchiert, Quellen gesichtet, Augenzeugen befragt. Und doch hat der Heilige Geist sie wirklich so geführt und geleitet, dass am Ende mit der Bibel exakt das herauskam, was Gott darin haben wollte. Und überlegen Sie mal, durch die fertige Bibel hat Jesus dann durch die Jahrhunderte hindurch alle seine Leute korrigiert, ermutigt, gestärkt, geleitet, ausgerüstet. Durch die Bibel hat Jesus dann seine Gemeinde gebaut. Durch die Bibel sind dann unzählige Menschen mit Jesus in Verbindung gekommen. Aber den Anfang machten die Apostel. Und das müssen wir jetzt richtig verstehen. Darum war bei den Aposteln die Taufe mit dem Heiligen Geist noch ein besonderes Ereignis in ihrer Biografie. Denn die lebten ja in der Übergangsperiode. Die waren schon gläubig und dann kam eben dieser besondere Zeitpunkt zu Pfingsten, wo sie mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Schon vorher hatten sie die Leitung des Heiligen Geistes dann und wann erfahren, aber jetzt bekamen sie diese andauernde Ausrüstung und darauf sollten sie warten. Das geschieht heute anders. Wenn heute jemand Christ wird, dann erhält er diese Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, dann erhält er die Ausrüstung mit der Geistestaufe wann? Sofort im Moment der Bekehrung. Paulus hat das ganz deutlich gemacht. Er hat das den Korinthern geschrieben, und zwar allen Korinthern in dieser Gemeinde. Da hat er in 1. Korinther 12, Vers 13 geschrieben, wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Da redet er von der Geistestaufe. Wir sind durch einen Geist getauft zu einem Leib. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Das ist für die Christen nach Pfingsten dann nicht mehr ein zusätzliches Ereignis. Und wir sollen ja auch, wenn wir Christen werden, nicht darauf warten, dass wir den Heiligen Geist kriegen, sondern wir bekommen ihn ja, wenn wir zum Glauben kommen. Und der Heilige Geist in dieser besonderen Geisttaufe ist auch nicht bestimmten Christen vorbehalten, die nun besonders große Ausstattung bekommen, sondern alle sollen ihn kriegen. Paulus kann sagen, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also haben ihn alle Christen. Wir werden getauft mit dem Heiligen Geist, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Und die Folge davon ist nun klar. Jesus hält jetzt auch mit uns ständig Verbindung. Jesus wird diese Verbindung zwischen dir, wenn du sein Kind bist, wenn du zu Jesus als deinem Herrn gehörst und durch ihn in Gottes Familie aufgenommen, nie mehr abreißen lassen. Durch den Heiligen Geist und durch die Bibel hält Jesus jetzt Verbindung mit uns Tag für Tag. Durch den Heiligen Geist, mit dem er uns hilft, die Bibel zu verstehen, führt Jesus uns durch alle Schwierigkeiten und Herausforderungen unseres Alltags hindurch. Auch wir haben diese andauernde Ausstattung. Und es geht uns ähnlich wie jenem Regattasegler, der sich mitten auf dem Pazifik eine gefährliche Armverletzung zuzog. Seine Sehne war aufgebrochen und drohte zu reißen. Er war etwa 2000 Kilometer von der Küste Chiles entfernt. Was sollte er tun? Er hatte Funkkontakt zu einem Arzt in Frankreich. Und dieser Arzt aus Frankreich faxte ihm dann eine Behandlungsanleitung via Funk durch das Faxgerät hindurch in dieses Boot, in diese Yacht. Und er hat sich dann eine Lampe auf den Kopf gesetzt, hat die Anleitung gelesen, hat so eine Art Skalpell noch da gehabt und hat dann exakt nach den Anweisungen dieses Arztes, die auf dem Fax standen, der Mann hatte gute Nerven, diese Selbstoperation durchgeführt und es hat geklappt. Er hat die Regatta, so sagt man, wirklich fortsetzen können. So ähnlich macht es Jesus mit uns. Seine Verbindung steht. Er gibt uns, auch wenn wir noch so einsam irgendwo auf dem Pazifik herumfahren sollten, er gibt uns durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist seine Nähe und seine Anweisung. Er leitet uns. Er ist da. Und es kann uns nichts von ihm trennen. Wir sind immer ausgerüstet durch Jesus. Und daran sehen wir zum Schluss das eine. Wie nah wir dran sind an Jesus. Oder man sollte besser sagen, wie nahe Jesus dran ist an uns. Er ist nicht fern. Schauen Sie, es ist eben nicht so, wie viele fürchten und wie manche hoffen. Am Anfang, vor langer Zeit, da war Jesus, aber der ist jetzt weit weg. Und dann kam der große Bruch mit der Kirchengeschichte. Und von da an ging es nur noch abwärts. Und heute haben wir nur noch das Chaos der Konfessionen, eine chaotische Kirchengeschichte. Und keiner hat mehr eine Ahnung, wie Jesus sich das eigentlich gedacht hat. Und er ist ganz weit weg. Die Apostelgeschichte zeigt uns, nein, es ist ganz anders. Trotz aller Versäumnisse, trotz aller Fehler in der Kirchengeschichte, hat Jesus selbst von Anfang an dafür gesorgt, dass es eine tragfähige Brücke gibt zwischen ihm und uns, der Gemeinde. Und zu diesem Zweck hat Jesus diese Schlüsselpersonen berufen, die Apostel. Und die Apostel hat er dann mit allem ausgestattet, was sie brauchten, mit diesem festen Fundament, Beweise seiner Auferstehung, mit der praktischen Perspektive, Ausbreitung des Reiches Gottes und mit der andauernden Ausrüstung, Taufe mit dem Heiligen Geist. Und durch diese Apostel hat Jesus dann die erste Gemeinde gebaut. Durch diese Apostel hat Jesus dann dafür gesorgt, dass die Bibel entstanden ist. Durch diese Apostel hat Jesus die Weltmission auf den Weg gebracht und denen den Staffelstab in die Hand gedrückt. Und durch die Weltmission ist die Botschaft dann auch hier bei uns in Hannover angekommen. Und so muss man sagen, wir stehen einerseits auf den Schultern der Apostel. Wir stehen einerseits in dieser Traditionslinie, die mit ihrem Wirken und ihrer Botschaft begonnen hat. Aber wir stehen zugleich in einer persönlichen Direktverbindung mit dem Herrn Jesus Christus. Wir haben sein Wort, wir haben seinen Geist und er hat versprochen, uns zu leiten, uns zu führen, uns zu bewahren, uns zu trösten. Und wir brauchen keine Mittlerinstanzen, wir brauchen keinen Priester, der eine Brücke zu Jesus baut. Wir brauchen keine Maria, die für uns ein gutes Wort einlegt. Wir brauchen keine Heiligen, die wir sozusagen als Unterstützertruppe noch mit ins Rennen nehmen, sondern wir dürfen in einer persönlichen Verbindung zu dem Herrn Jesus Christus leben, der vor 2000 Jahren mit den Aposteln von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Es ist derselbe Herr. Und dieser Herr gibt auch uns ein festes Fundament. Er gibt uns schriftliche Beweise für die Tatsache seiner Auferstehung. Er gibt auch uns diese praktische Perspektive. Er gibt uns den Missionsauftrag und er sagt, Leute, denkt und lebt offensiv. Das Reich Gottes schreitet voran. Es bleibt nicht stehen. Und er gibt auch uns diese ausdauernde Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Nicht in irgendeinem speziellen, dramatischen Ereignis, sondern er schenkt das seinen Leuten, wenn wir uns zum Glauben an seinen Sohn Jesus Christus flüchten. Und auch uns nimmt Jesus in diese spezielle Gemeinschaft hinein, die er damals mit den Aposteln begann. Und Sie wissen, welche Gemeinschaft ich meine. Es ist die Gemeinschaft des Abendmahls. Auch in diese apostolische Gemeinschaft nimmt der lebendige Jesus Christus uns als seine Gemeinde mit hinein. Und wenn wir jetzt gleich das Mahl zusammen feiern, dann wollen wir uns das vor Augen halten. Der Herr Jesus ist da. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er ist lebendig, leibhaftig da. Er ruft uns zusammen durch sein Wort. Nicht wir laden zum Abendmahl ein, sondern der Herr Jesus Christus lädt zum Abendmahl ein. Und wenn wir dann als Gemeinde wieder auseinandergehen, dann dürfen wir wissen, dass er mit jedem von uns auch in die neue Woche hineingeht. Und dass der Herr Jesus auch in den nächsten Tagen, in jeder Stunde an unserer Seite sein wird. Er ist der Herr und er führt seine Gemeinde sicher bis zum Ziel. Amen.